Was war das? Diese Verklärung auf dem Berg. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich so eine Art Blick in den Himmel ist. Endlich Jesus sehen, wie er wirklich ist, nicht nur der Mensch, sondern Gott, diese Herrlichkeit Gottes, die er später beispielsweise in Emmaus dazu führt, dass sie ihn gar nicht wiedererkennen. Verklärung. Das Gewand wird leuchtend hell, wie ein Blitz steht im griechischen Text. Das heißt, so hell, dass man eigentlich gar nicht hinschauen kann. Plötzlich merkt man, im Himmel ist Jesus Gott nicht alleine, da sind noch andere da. Zwei Männer tauchen plötzlich auf, Mose und Elia. Mose, der größte aller Propheten, der auf dem Berg gestorben ist und man hat nie sein Grab gefunden, seinen Leichnam. Genauso Elia, der in den Büchern Samuel in einem Feuerwagen entrückt wird, auch er ist nicht beerdigt, bestattet. Aber plötzlich sind die beiden wieder da, genauso verklärt wie Jesus und unterhalten sich miteinander. Dann noch diese Wolke, die Schechinah der Gegenwart Gottes und die Stimme des Vaters. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das könnte Himmel sein. Und das ist auch die Frage jetzt an Sie in der Fastenzeit. Fastenzeit ist ja die Neuausrichtung auf Gott. Wie ist mein Gottesbild? Wie ist meine Beziehung zu ihm? Habe ich sowas? Habe ich sie nicht? Und wenn ich sie habe, muss ich da irgendwas korrigieren in der Beziehung zu ihm? Passe ich dahin? Ist das auch eine Himmelsvorstellung, die ich annehmen könnte, dass die Ewigkeit daraus besteht, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und mit offenem Mund davor zu stehen? Ewigkeit nicht als Leben an meinem Privatstrand in der Südsee oder das Alleinsein mit den geliebtesten Menschen, die ich habe, unter Ausschluss aller anderen. Erstaunlicherweise fällt es den Jüngern, den Aposteln schwer, das so anzunehmen. Nicht nur in der Passion am Ölberg schlafen sie ein, jetzt tun sie es auch. Da nimmt sie der Meister mit, um mit ihnen zu beten, und sie finden es so langweilig, dass sie alle einschlafen. Kennen Sie das aus dem Messbesuch, dass Sie drin sitzen in Ihrer Bank und Sie werden immer müder? Dann sind Sie schon reif für das Apostelamt, würde ich sagen, wenn es Ihnen genauso geht. Gehen Sie mit Jesus hoch auf den Berg und bekommen Sie Angst oder Ehrfurcht, weil Sie feststellen, hoppla, das, was da passiert, ist so weit weg von mir, da passe ich nicht hin, da muss ich mich jetzt in den Staub schmeißen oder am besten wegrennen. Jesus zeigt seinen verklärten Leib. Und Paulus in der zweiten Lesung schlägt den Bogen noch etwas weiter. Er sagt, mein Leib ist ein armseliger Leib, der hat da keinen Platz oben auf dem Berg. Er muss sich auch verwandeln in diesen verklärten Leib. Wie funktioniert diese Umgestaltung? Wie kann ich selbst himmelsfähig werden, so wie Mose und Elia? In der Vorbereitung bin ich über ein Zitat gestolpert, das man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Halten Sie sich mal fest. Kein Mensch kommt in den Himmel. Kein Mensch kommt in den Himmel. Geht nicht. Wir passen da nicht hin. Der Einzige, der in den Himmel gehen kann, ist Jesus Christus. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Der kommt dahin. Und ich komme dahin, wenn ich ganz ausschaue wie Jesus. Ich stelle mir das so vor, wenn ich dann nach meinem Tod vor Gott hintrete, sagt er nicht, hallo Pater Ralf, schön, dass du da bist, sondern sagt, ach Jesus, komm rein. Und das wird bei Ihnen genauso sein. Er wird nicht sagen, ach hallo Lieselotte, ach hallo Klaus, er wird sagen, ach Jesus, endlich bist du wieder da, komm doch hoch. Nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Ich habe Jesus wie ein Gewand angezogen. Klingelt es da bei Ihnen? Jesus wie ein Gewand anziehen, Galater 3,27, das passiert in der Taufe. Die meisten von ihnen waren kleine Würmchen, als sie getauft wurden, und dann hat man ein weißes Kleid obendrauf gelegt, als Zeichen: Mädel, Junge, jetzt geht's los, zieh mal Jesus an. Und was haben sie dann gemacht mit ihrer Taufgnade? Ich und wir alle, wir haben sie futsch gemacht. Taufgnade ist nicht mehr. Ich bin nicht mehr Jesus ähnlich. Ich habe zwar meine ganze Lebenszeit dafür Zeit, um diese Himmelsleichtigkeit neu zu erwerben, aber ich bin's nicht mehr. Was ich zum Beispiel daran merke, dass ich überhaupt keine Lust habe auf so einen Himmel, ja, wo man auf der Wolke sitzt und den ganzen Tag Hosanna frohlocken soll. Wer will das denn schon? Himmel, wie werde ich himmelsfähig, wenn kein Mensch in den Himmel kommt? Wie funktioniert diese Umgestaltung in Christus? Ich habe für Sie eine wunderbare Botschaft. Das geht viel einfacher, als Sie denken. Denn der liebe Gott hat in ihrer Konstruktion Sollbruchstellen eingebaut. Kleine Öffnungsklappen, durch die immer wieder Gnade reinkommen muss. Kennen Sie Ihre Einfallstore göttlicher Gnade? Haben Sie eine Ahnung davon? Das ist alles das, was Ihnen schief geht. Alle Ihre Schwächen, Ihre Unfähigkeiten, Ihr Scheitern, Ihre Niederlagen, all das sind Einfallstore der Gnade. Das ist kein Versehen Gottes, das will der so. Wenn Sie es begriffen haben, können Sie sagen: Hurra, wenn mir was falsch gegangen ist und ich mal wieder jemanden angelogen habe oder wieder eine Beziehung gescheitert ist, weil ich dann auf die Knie fallen kann und sagen kann: Lieber Gott, ich krieg's alleine nicht hin, ich brauche dich. Das ist die Verwandlung in Christus, das ist das Anziehen von Jesus Christus, das ist der Kern christlichen Lebens. Haben Sie das schon mal so betrachtet? Christliches Leben heißt, dass ich mich in meinem Scheitern, in meiner Unfähigkeit ganz auf Jesus werfe, weil ich den Erlöser brauche, ich kann es nicht selbst. Das Christentum ist eine Religion der Fremderlösung und Jesus Christus möchte das bei mir tun. Transformation in den Sakramenten. Tertullian hat es noch ganz hochtrabend bezeichnet als Caro Cardo Salutis. Mein Fleisch ist der Angelpunkt der Erlösung. Das heißt, meine Schwäche ist das, wo Erlösung in mir passiert. Jetzt habe ich noch die Schlusspointe für Sie. Wissen Sie, wo das passiert? Wo gießt Gott in mein Scheitern seine Gnade ein? Was meinen Sie? Preisfrage. Thema der heutigen Predigt. Es ist dort, wo die meisten Menschen keine Lust mehr drauf haben. Es ist der Beichtstuhl. Der Beichtstuhl ist der Ort göttlicher Heilung und Versöhnung. Es ist der Ort der Christusis, wo ich immer mehr werde wie Jesus Christus, weil ich ihm ganz schnöde mein Scheitern hinhalte und er seine Vollkommenheit in mich hineingießt. Keine Sorge, das geht nicht beim ersten Mal. Sie werden ganz oft mit derselben Form des Scheiterns konfrontiert sein und immer wieder Gottes Gnade empfangen, die ihnen hilft, Stückchen für Stückchen für Stückchen zu wachsen in eine neue Form von Freiheit, von Freude und Wohlbefinden. Erstaunlicherweise gibt es Psychologen, die sagen, ja, mit dieser Form der Selbsterkenntnis wächst auch das Wohlbefinden, weil ich weiß, ich kann mich nicht selbst erlösen, ich muss mich nicht selbst erlösen und in der langen Distanz sehe ich Veränderungen bei mir. Es ist die Felix Culpa, die glückliche Schuld. Katholiken sind schizophrene Menschen, die eigentlich sich freuen sollten, wenn sie mal wieder daneben hauen und sagen: Super Jesus, jetzt bist du gefragt. Das Schöne an der Beichte, ich gehe alle 2 Wochen, ist, dass man überhaupt nichts erklären und rechtfertigen muss. Der Chef weiß das schon. Es geht einfach nur darum zu benennen, was nicht in Ordnung ist, seine Reue zum Ausdruck zu bringen, seine Vergebung zu erbitten, und dann passiert genau das, die Erfahrung der alles verwandelnden Liebe Gottes. Im Zentrum des Christentums steht die Verwandlung. Ich werde immer mehr wie Jesus, und dadurch werde ich auch immer mehr ich selbst. Verwandlung auf dem Altar, Verwandlung im Beichtstuhl, Verwandlung im Herzen, Verwandlung all meiner Beziehungen. Und so verändert sich auch das Antlitz der Welt. Das war heute der erste von 4 Teilen in dieser Fastenzeit zum Neuanfang im Sakrament der Versöhnung. Ich denke, wenn ein Christ verstanden hat, was Erlösung bedeutet, dann werden sie auch mit großer Freude diese Erlösung in diesem Sakrament empfangen. Amen.